Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Regen, Regen, Regen. So war in diesem Winter der November und auch der Dezember. 2023 war insgesamt in vielen Regionen das nasseste Jahr seit langem und in einigen das nasseste seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Und dieser ganze Regen hat in diesem Winter dazu geführt, dass es wieder Hochwasser gab. Vor allem Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und NRW waren betroffen. Die ganz große Katastrophe ist in diesem Winter aber bisher zum Glück ausgeblieben. Die ganz große Katastrophe war das, was im Februar 1784 passierte. Vor 240 Jahren, da gab es vor allem am Rhein, aber auch an einigen anderen Flüssen, das schlimmste Hochwasser seit Menschengedenken. Am heftigsten betroffen war die Stadt Köln. Dort stand das Wasser etwa 10 Meter höher als normalerweise. Und das Wasser war nicht das einzige Problem. Weil es vorher wochenlang eiskalt gewesen war, trieben riesige Eisschollen über den Rhein, die alles zertrümmerten und alles mit sich rissen, was ihnen in die Quere kam. Die komplette Stadt Mülheim, heute ein Stadtteil von Köln zum Beispiel, wurde bei dieser Katastrophe zerstört. Es gab hunderte Tote. Das Jahrhundert-Eiswasser von 1784 ist unser Thema in dieser Eine Stunde History. Und wie es dazu kam und ob wir jetzt, 240 Jahre später, besser auf eine solche Naturkatastrophe reagieren könnten, das wollen wir unter anderem hier heute besprechen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Moin.
Dieses Jahrhundert-Hochwasser, das im Februar 1784 über die Menschen zwischen Köln und Bonn hereinbrach, das war ja nicht das erste derartige Ereignis. Wie weit gehen denn die Chronologien zurück über Hochwasserereignisse am Rhein und an anderen Flüssen?
Also die erste, sagen wir mal richtig, riesengroße Flut in unseren Breiten wird vom Sommer 1342 berichtet. Das war das sogenannte Magdalenen-Hochwasser, benannt nach dem katholischen Heiligenkalender. Und dieses Hochwasser verwüstete ganze Landstriche in Mitteleuropa. Ausgelöst war es durch Schmelzwasser nach einem kalten und sehr schneereichen Winter und einem sehr trockenen Sommer. Die Böden waren hart, sie konnten das Wasser nach einem Regen nicht richtig aufnehmen. Es gab gewaltigen Niederschlag, der traf zudem auf sehr hohe Pegelstände eben seit dem Winter. Und damit war die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten. Es gab 6000 Tote im Donauraum. Und 140 Jahre später sprach man wieder von einem Magdalenen-Hochwasser, dieses Mal am Oberlauf des Rheins in der Schweiz und in Baden.
Also du hast gerade gesagt, es sind große Mengen Schmelzwasser zusammengekommen aus einem schneereichen Winter, sehr trockene Böden aus dem Sommer und Starkregen. Waren das denn immer die drei Dinge, die zusammengekommen sind bei solchen Hochwasserkatastrophen?
Also zumindest war es sehr, sehr oft der Fall. Das ist ja auch heute noch so. Aber es gab eben auch andere Konstellationen, die zu solchen Überschwemmungen geführt haben. 1613 zum Beispiel wurden Teile von Thüringen geradezu heimgesucht, kann man sagen. Schwere Gewitter mit Starkregen waren über das Land gezogen. Innerhalb weniger Stunden waren die Flüsse über die Ufer getreten. Ein Pegelanstieg von mehreren Metern und einige hundert Gebäude waren vollkommen zerstört. Und die Zahl der Toten wird mit knapp 2300 übermittelt. Rund 100 Jahre später übrigens wurde das literarisch verarbeitet als thüringische Sintflut. Und ähnliche meteorologische Gegebenheiten waren auch 1778 ausschlaggebend für die Küssnachter Überschwemmung. In den Tagen vor der Katastrophe war es schwül, warm, teilweise erdrückende Hitze. Dann folgten erste Gewitter und am Abend und in der Nacht des 8. Juli 1778 muss es dann wirklich dramatisch gewesen sein. Augenzeugen berichten vom Himmel voller Feuer. Und dann war alles vorbei. Der Mond schien, als wenn nichts passiert wäre.
In den meisten Fällen wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass die Menschen vom Ausmaß dieser Katastrophen überrascht gewesen sind. Gab es denn damals schon irgendwelche Hochwasserschutzmaßnahmen?
Also da wird man wohl sagen müssen, ja und nein. Also etwa im Sinne von Schutzwänden, die ja bei steigenden Pegeln heute hochgezogen werden können, lautet die Antwort natürlich nein. Und die oft hohen Zahlen an Toten, die weisen ja eben darauf hin, dass es wenig oder auch gar keinen Schutz gegeben hat. Aber bei einer anderen Frage kann man vielleicht mit ja antworten, denn damals waren die Flussläufe noch nicht begradigt oder tiefer gebaggert oder umgeleitet und eingebettet. Damals herrschte sozusagen ein natürlicher gleicher Zustand, den wir heute jedenfalls teilweise wiederherstellen möchten, damit es Überlaufzonen und Rückhalteflächen gibt und das Wasser nicht mit seiner urgewaltigen Wucht über die Ufer tritt und eben schlimmen Schaden anrichtet. Am Ende des 18. Jahrhunderts aber war die Natur noch weitgehend unberührt. Das gilt natürlich auch für den Rhein, der 1784 über die Ufer trat.
Hatte das denn ähnliche Gründe?
Ja, es war ein extrem kalter Winter, es gab viel Schnee, der Rhein war zugefroren, dann setzte das Tauwetter ein und das verursachte ein noch nie dagewesenes Hochwasser zwischen Bonn und Köln.
Wie genau es zu diesem Hochwasser kam und was es alles anrichtete, das hört ihr jetzt von Wiebke Lehnhoff.
Im Sommer 1783 bricht in Island ein Vulkan aus, der später in ganz Mitteleuropa zu einem der härtesten Winter der Neuzeit beiträgt. Und zwar so. Der Vulkan in Island hat keinen zentralen Schlot. Deshalb brechen entlang einer Spalte nach und nach etwa 130 Krater aus, die Laki-Krater. Diese Eruptionen ziehen sich 8 Monate hin bis Anfang Februar 1784. Dabei spuckt die Kraterreihe Unmengen an Lava, Asche und giftigen Gasen aus. Das ist besonders verheerend für Island, aber auch für Westeuropa. Denn eine giftige Aerosolwolke zieht hinüber. Die Menschen beschreiben sie als Höhenrauch und beißenden Nebel, der wochenlang am Himmel hängt.
Der Rauch war an vielen Orten so stark, dass man nicht eine Stunde weit sehen konnte. Der Glanz der Sonne war so vermindert, dass man sie am Mittag mit freiem Auge betrachten konnte, während sie morgens und abends im Nebel ganz unsichtbar wurde.
Atemnot und andere Vergiftungserscheinungen treten auf. Tausende Menschen und Tiere sterben. Deshalb glauben manche, dass das Ende der Welt bevorsteht. Schließlich ist die Sonne wieder sichtbar, aber die vulkanischen Aerosole sind jetzt weiter oben in der Atmosphäre und reflektieren dort die Sonnenstrahlung. Dadurch kommt weniger Wärme auf der Erde an und die Durchschnittstemperaturen sinken. Ende Dezember 1783 zieht eine ungewöhnliche Kältewelle über Mitteleuropa, bei der die Temperaturen so schnell und tief fallen, dass fast alle Gewässer zufrieren. Zusätzlich schneit es sehr oft und viel. In manchen Regionen türmen sich die Schneedecken auf 1,50 Meter. Bauern schaffen es nicht mehr in die Städte, weshalb Brennholz und Nahrung knapp und teuer werden. Menschen erfrieren draußen und in ihren Betten. Auf dem Land zerbersten Bäume vor Kälte. Anfang Januar werden morgens in der Stadt Leipzig minus 21,9 Grad Celsius gemessen. Aber der starke Frost wird immer wieder regional kurz unterbrochen von Tauphasen, sodass das Eis auf den Flüssen kurz aufbricht und es Eisgang gibt. Das heißt, Eisschollen treiben auf fließendem Wasser. Aber es friert schnell wieder und das Eis schiebt sich übereinander. Auf dem Rhein bei Köln bildet sich eine Eisschicht, die bis zu 4,5 Meter dick ist. Auf den zugefrorenen Flüssen werden Märkte abgehalten und Feste gefeiert, aber allgemein wächst die Angst vor einem großen Eisgang, wenn Schnee und Eis irgendwann schmelzen. Deshalb werden in Bamberg und Köln öffentliche Gebete verordnet. In Heidelberg veröffentlicht der Baudirektor eine Liste aller Straßen, die überschwemmt werden könnten, wenn sich das Eis an der Neckarbrücke stauen sollte. Außerdem stellt er Nachtwachen auf und Signalkanonen. Die werden auch entlang anderer Flüsse aufgestellt. Sie sollen abgefeuert werden, wenn das Eis bricht und das Hochwasser kommt. Das Tauwetter beginnt plötzlich, Ende Februar. Da bringt ein Wetterumschwung so warme Luft, dass die Temperaturen an einigen Orten in kurzer Zeit auf 2-stellige Plusgrade steigen. Dazu regnet es heftig. Dadurch tauen die Schneemassen überall, sodass riesige Mengen Schmelz- und Regenwasser in Sturzbächen über den gefrorenen Boden schießen, auf die großen Flüsse zu. Dort fließen sie erst über das Eis, gelangen dann aber auch darunter und bauen Druck auf. Schließlich wird das Eis von unten aufgesprengt und große Flutwellen freigesetzt. Zwar werden die Menschen auch gewarnt, aber Gewalt und Höhe der Eisflut kommt unerwartet. Ein Lehrer aus Köln erinnert sich:
Die Fluten stürzten Eis auf unsere Stadt mit so reißender Gewalt, als sollte dieser Tag für uns der letzte sein. Auf den Dächern sah man hunderte Menschen in blasser Todesnot die Hände ringen und um Hilfe flehen.
Die flussabwärts schießenden Eisschollen reißen alles mit sich, was in ihren Weg kommt, oder zermahlen es. In Heidelberg beobachtet ein Wissenschaftler:
Da kracht es, da schob sich's, da stürzten die Gebäude zusammen, dass die Luft vom Staube verfinstert wurde. Brückenstücke wurden zum Teil zertrümmert fortgetrieben. Das eine riss noch ein Haus mit. Die Mühlen stürzten ein.
Europaweit werden Städte überflutet von Donau, Elbe, Rhein und anderen Flüssen. Brücken werden zerstört, ganze Dörfer und Täler verwüstet, Vorräte vernichtet. Wie viele tausend Menschen durch die Eisflut 1784 sterben, ist unklar.
Wiebke Lehnhoff war das über das Rheinhochwasser von 1784. Und jetzt spreche ich mit Manfred Sparter. Er hat sich unter anderem für den Heimatverein in Bonn-Beuel intensiv mit diesem Hochwasser beschäftigt und auch darüber publiziert. Hallo, Herr Sparter.
Hallo.
Beschreiben Sie doch bitte mal aus Ihrer Sicht das Ausmaß dieses Hochwassers. Was ist damals alles passiert?
Es war für den Beulerraum, für den Bonn-Beulerraum, das größte Hochwasser, was in den Chroniken vermerkt worden ist. Und es hat sich in diesem Ausmaß bis heute auch nicht mehr wiederholt. Es war also ein absolut extremes Eishochwasser.
Können Sie etwas sagen darüber, was dieses Hochwasser alles zerstört hat?
Also die Zerstörung betraf alle ufernahen Häuser, insbesondere die schlicht einfachen Fachwerkhäuser, die damals vorherrschten. Einige wenige steinerne Häuser haben überdauert, aber diese ufernahen Bereiche wurden total zerstört, einmal von dem Wasser selbst und dann vor allen Dingen eben durch die sich auftürmenden Eisschollen. Und das betraf nicht nur die Häuser, sondern auch den gesamten Bewuchs. Bäume, Weinberge, Gärten, Sträucher etc.
War das denn vorhersehbar, dass dieses Hochwasser so in der Form kommt oder waren die Menschen davon überrascht?
Nicht ganz. Also das Hochwasser als solches hat sich ja lange angekündigt. Der Rhein kommt immer eine Woche und dauert eine Woche und geht eine Woche. In diesem Falle ist ja vorhergegangen, eine vierwöchige intensive Kaltphase. Und von Mitte Januar bis Mitte Februar war der gesamte Mittelrhein bis in Richtung Koblenz und so weiter vollständig zugefroren. Das haben die Menschen natürlich mitbekommen. Sie haben sogar es genutzt für Feste. Auf dem Eis des Rheines wurde gefeiert. Aber was die Menschen überrascht hat und was in diesem Ausmaß auch nicht vorhersehbar war, das war dann die anschließende Tauwetterphase, übrigens begonnen am Aschermittwoch damals. Und sie konnten nicht erahnen, mit welcher Wucht das Wasser der oberen Partien im Mittelrhein über die noch geschlossene Eisdecke in ihre Bereiche hineinfluten würde. Das war der Überraschungsmoment und das vollzog sich innerhalb weniger Stunden an diesem besagten 25. Februar. Diese erste Welle dauerte auch nur wenige Stunden, die ganze Nacht hindurch, und nach wenigen Stunden war das Wasser wieder weg. Aber zurück blieben die Eisschollen und die Kälte und die zerstörten Häuser.
Was wissen Sie denn darüber, wie lange das gedauert hat, damals da wieder einigermaßen diese Uferbereiche wiederherzustellen?
Das hat ein, zwei Jahre gedauert. In den Chroniken wird berichtet, dass die Eisschollen bis in den Sommer 1784 auf den Feldern und am Ufer gelegen haben. Also das müssen meterdicke Schollen gewesen sein. Und insofern war die Ernte bzw. die Aussaat und die Bestellung der Felder und die Ernte in diesem Sommer 84 überhaupt nicht möglich. Das führte natürlich zu Versorgungsschwierigkeiten und Hungersnöten etc. Und die Gesamtwetterlage, die ja ausgelöst worden war durch einen Vulkanausbruch auf der Insel Island, der Vulkan Laki, der hat insgesamt zwei Jahre gedauert, sodass auch noch das Folgejahr 1785 in Mitteleuropa Wetterschäden verursacht hat.
Jetzt ist ja der Rhein nicht der einzige Fluss hier bei uns im Rheinland, sondern es gibt ja auch noch viele weitere Flüsse, gerade so in der Gegend Köln-Bonn. Weiß man denn etwas darüber, ob es auch dort zu der Zeit derartige Hochwasserereignisse gegeben hat?
Ja, die Chroniken der anderen Städte belegen das, weil es eben eine Auswirkung einer vulkanischen Wolke von Island war, hatte sie Auswirkungen nicht nur auf Island selber, sondern später eben auf den ganzen Bereich der britischen Inseln und er betraf ganz Mitteleuropa. Und in Deutschland waren also nicht nur der Rhein mit seinen Nebenflüssen Neckar, Main, Mosel, Nahe etc. betroffen, sondern auch die weiteren Flüsse Weser, Elbe bis in die Oder, also bis in den schlesischen, oberschlesischen, polnischen Bereich sind solche Ereignisse verzeichnet worden. Insbesondere der Main in Würzburg gab es außerordentliche Zerstörungen, genauso wie eben auch in Köln.
Also waren die Schäden am Rhein die größten, aber bei weitem nicht die einzigen.
Sie waren nicht die einzigen und die Schäden waren also, wenn man so will, in ganz Mitteleuropa verzeichnet worden.
Wenn man das so hört, wie sich diese Katastrophe so langsam zusammengebraut hat, ne? Also diese lange Kältephase und dann dieses plötzlich einsetzende Tauwetter. Wie ist Ihre Einschätzung? Könnte sowas nochmal passieren?
Das ist also ein Wetterphänomen, was sich jederzeit wiederholen könnte. Es ist in diesem Falle vulkanischen Ursprungs. Und solch ein intensiver Vulkanausbruch könnte eigentlich heute und morgen immer wieder sich wiederholen. Es hat vor ein paar Jahren in Island stattgefunden. Da ist ja dann der Flugverkehr betroffen worden von der Staubwolke. Und solch ein intensiver Vulkanausbruch könnte in Island sich jederzeit wiederholen. Vor ein paar Tagen ist ja ein Vulkan ausgebrochen auf Island. Da sind die Lavawellen nur wenige Meter hoch geschwappt. Und bei dem 1783er Ereignis beim Laki wurde gesagt, dass die Lavafontänen 1000 Meter hoch in den Himmel ragten. Und da kann man sich vorstellen, welche Unmengen an Staub und Gasen in die Atmosphäre gejagt worden sind. Und damit also auch das globale Klima beeinflusst hat, nicht nur Mitteleuropa, sondern das hat Auswirkungen gehabt bis nach Sibirien und in sonstige Bereiche hinein.
Wenn Sie sagen, dass das nochmal passieren könnte jederzeit, wären denn die Menschen heutzutage besser auf so ein Ereignis eingestellt?
Also die Gegenmaßnahmen oder die Schutzmaßnahmen sind heute natürlich andere. Heute weiß man, dass sich Eis bilden kann. Und man hätte heute technische Möglichkeiten, das Eis durch Sprengungen aufzubrechen, sodass immer eine Notabflussrinne vorhanden ist. Diese Maßnahmen kannte man 1784 in dieser Größenordnung natürlich nicht. Und was damals auch noch nicht so gehandhabt werden konnte, das waren Meldesysteme. Also diese Hochwassermeldesysteme sind ja erst von der preußischen Verwaltung 1870er Jahre überhaupt gesetzlich begründet worden. Vorher war das mehr oder weniger Zufall und es gab natürlich damals auch keinen technischen Hilfsdienst, keine Feuerwehren in diesen Ausmaßen, um den Menschen zu helfen und Vorsorge treffen zu können. Vom Deichbau und Ähnlichem ganz zu schweigen.
Über den Hochwasserschutz und wie der sich in den vergangenen 240 Jahren so entwickelt hat, werden wir später noch im Podcast sprechen. Das war jetzt erstmal Manfred Sparta, der sich intensiv befasst hat mit dem Rheinhochwasser 1784. Vielen Dank fürs Gespräch.
Bitteschön, danke.
Matthias, lass uns doch mal über den Rhein reden. Den größten Fluss in Deutschland, einen der größten europäischen Flüsse. Das ist ja nicht nur ein Fluss, sondern der Rhein ist ja auch Gegenstand von Mythen. Es gibt jede Menge Lieder und Gedichte über den Rhein und gleichzeitig auch noch eine enorm wichtige Wasserstraße. Es werden ja auch Güter über den Rhein transportiert, sehr viele sogar.
Ja, das ist zweifellos so. Der Rhein entspringt knapp 2500 Meter über dem Meeresspiegel nahe einer kleinen Ortschaft in Graubünden in der Schweiz und er mündet bei Rotterdam in die Nordsee. Der Fluss verbindet also die Alpen mit der Nordsee und verläuft durch wichtige Industriezentren in der Mitte Europas. Also eine extrem wichtige Wasserstraße. Und die Bedeutung des Rheins kann man dann sehen, wenn es Niedrigwasser gibt und die Schiffe nicht fahren können. Dann gibt es nämlich kein Öl, keine Lebensmittel und zum Beispiel auch keine Kohle, die da weiter transportiert werden. Und wenn man ihn befährt, den Rhein, dann kommt man an vielen Burgen und Orten vorbei, an denen die Sagen gespielt haben, an denen Ritter und Drachen gekämpft haben oder einsame Jungfrauen Gedanken versunken gegen den Horizont blicken.
Wie zum Beispiel die Lorelei, eine schöne Blondine, die soll auf einem Felsen gesessen haben. Und weil sie so schön war, sollen viele Kapitäne die Kontrolle über ihre Schiffe verloren haben. Tatsächlich ist diese Stelle einfach nur eine sehr, sehr gefährliche Stelle und deswegen sind vor allem früher da sehr viele Unglücke passiert. Aber um den Rhein, da gab es auch an anderer Stelle Ärger, denn die Franzosen wollten ihn als Ostgrenze ihres Landes benutzen und das passte den deutschen Anrainern überhaupt nicht.
Und das hat man auch in Liedform ausgedrückt.
Rein, solang sich Herzen laben an seinem Feuerwein.
Und das zweite Beispiel.
Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein, wer will des Sturmes Hüter sein, die
Also es löste Empörung aus und dass diese sogenannte Rheinlied-Bewegung entstanden ist, es hatte etwas mit der Politik der damaligen Zeit zu tun und da wurde eben der Strom als urdeutscher Wasserweg besungen, der niemals den Franzosen gehören dürfte und der Rhein war auf einmal ein ideologischer Mittelpunkt. Ja, und Richard Wagner, der war Angehöriger der deutschen Nationalbewegung, der produzierte 1874 ein geradezu musikalisches Monument, den vierteiligen Opernzyklus Der Ring des Nibelungen. Und er verlegte die Geschichte dieser Nibelungensage aus Burgund an den Rhein.
Über den Rhein gibt es zahllose Sagen und Geschichten und er taucht auch immer wieder in der Geschichte auf. Dr. Eva Wodatz-Eichner ist Journalistin und Historikerin und sie hält an der Volkshochschule Vorlesungen über den Rhein. Hallo Frau Wodatz-Eichner.
Hallo.
Sogar Cäsar hat ja 55 vor Christus schon eine Brücke über den Rhein bauen lassen. Kurze Zeit später dann eine weitere. Wozu hat er die gebraucht?
Also es waren ja sehr bewegte Zeiten damals. Also von 58 bis 51 vor Christus tobte ja der Gallische Krieg. Und die Römer haben Gallien erobert, also ungefähr das Gebiet des heutigen Frankreich. Und dann hat 55, da war der Krieg schon sehr positiv für Rom verlaufen, da hat Cäsar dann die Rheinbrücke rüber ins rechtsrheinische Gebiet der Germanen bauen lassen. Und das war eine militärische Machtdemonstration. Er wollte einfach zeigen, was die Römer so konnten. Also wir können es, wir sind mächtig, nehmt euch in Acht vor uns. Das war natürlich sehr beeindruckend, denn die Germanen, die konnten das nicht. Und ebenso zeigte diese Brücke natürlich auch den Germanen, dass die Römer über diese Brücken jederzeit ins germanische Gebiet vorrücken könnten, was sie ja dann auch getan haben.
Also der Rhein wurde sozusagen zu einer überwindbaren Grenze gemacht.
Ja, genau. Also das war nicht mehr nur also Ende da, sondern es war wirklich, man konnte drüber gehen und man konnte wirklich seine Macht zeigen und auch Gegner einschüchtern. Und es ist ja interessant, ich glaube, einige von unseren Hörern werden das auch sicher in der Schule mal übersetzt haben, weil Cäsar schreibt in seinem Bello Gallico auch genau über diesen Brückenbau. Also das war eine sehr wichtige Sache für ihn und ja, hat ja dann auch Wirkung getragen. Und es gab ja auch später noch viele römische Brücken oder mehrere römische Brücken, die über den Rhein errichtet wurden. Zum Beispiel in Mainz-Kastell, da wurde auch praktisch durch diesen Brückenkopf das rechtsrheinische Gebiet einfach für Rom gesichert. Und die Römer haben ja auch das rechtsrheinische Gebiet für sich erobert. Also beispielsweise waren sie im heutigen Wiesbaden, wo ich wohne, oder im Taunus. Und da gibt es ja die Saalburg in der Nähe von Frankfurt. Sie ist ja heute noch zugänglich und zeigt ein bisschen was von dem römischen Leben. Und ja, in Mainz gibt es ganz, ganz viele Spuren der Römer, also mehrere Römerschiffe, die haben ein wunderbares Museum, ein römisches Theater, der Reste einer römischen Wasserleitung. Also auch die Mainzer Römerbrücke war einfach ein Symbol römischer Macht am Rhein.
Also Sie haben gerade gesagt, es gab häufig sehr, sehr viel Streit auch über den Rhein. Wir haben auch eben schon gehört von der sogenannten Rheinlied-Bewegung. Da wurde ja der Rhein als urdeutscher Wasserweg besungen, der niemals den Franzosen gehören dürfe. Warum ist das so wichtig? Wem der Rhein gehört?
Der Rhein hat am Ende des 18. und Anfangs des 19. Jahrhunderts eigentlich in großen Teilen den Franzosen gehört. Und schon vorher, und zwar im Pfälzischen Erbfolgekrieg, der war 1688 bis 97, da hat der Sonnenkönig, wie er sich genannt hat, Ludwig der 14. von Frankreich, Ansprüche auf die Pfalz, also auf deutsches Gebiet erhoben. Das hat er abgeleitet, weil sein Bruder verheiratet war mit Lieselotte von von der Pfalz, also das war die Schwägerin vom Sonnenkönig. Und das hat er zum Anlass genommen, wirklich bis Heidelberg vorzurücken. Und das französische Heer hat gewütet, muss man sagen, machte die Burgen am Rhein, am Mittelrhein unbrauchbar und hinterließ tatsächlich wirklich überall verbrannte Erde. Und das hat den Deutschen sehr, sehr zugesetzt. Seit dieser Zeit galten die Franzosen als die Erbfeinde der Deutschen. Das ist ja so ein fester Begriff geworden. Also vom Erbfolgekrieg leitet sich das ab. Und dann, also ich muss mal ein bisschen ausholen, weil das so eine lange, lange Geschichte ist. Und nach der Französischen Revolution 1789, da hat die Revolutionsarmee auch linksrheinische Gebiete besetzt. Und in Mainz gab es 1792, 93 sogar die Mainzer Republik. Das war die erste auf deutschem Boden. Und aus Mainz wurde Mayence. Aus Rheinhessen, das Departement Montornaire, also das Departement rund um den Donnersberg in der Pfalz. Und aus dieser Zeit stammt übrigens eine Tradition, das sehen wir heute noch, wenn wir durch so kleine rheinhessische Weindörfer fahren. Da wundert man sich, dass jedes dieser Dörfer eine Pariser Straße hat und denkt, ist das nicht etwas übertrieben? Aber nein, das kommt tatsächlich aus dieser Zeit der Franzosen in Rheinhessen. Und das ist halt einfach eine Straße, die in Richtung Paris führt. Und Köln war auch eine französische Stadt, 20 Jahre oder knapp 20 Jahre von 1794 bis 1813. Das hat man oft gar nicht so im Kopf. Und eigentlich ging es den Menschen unter der französischen Herrschaft gar nicht schlecht. Und besonders in Mainz, das dann auch rund 20 Jahre französisch war, gab es eigentlich so eine gewisse, ja, kann man sagen, Hassliebe zu den Franzosen.
Ja.
Und Spuren davon gibt es eigentlich bis heute so im Sprachgebrauch. Also da haben sich Wörter vermischt oder es sind französische Wörter in ganz normalen Sprachgebrauch übergegangen. Zum Beispiel das Trottoir, also das Bürgersteig, das sagt man in Mainz ganz normal. Oder dann gibt es, finde ich ganz süß, die Kinderchaise.
Ja.
Das ist also der Kinderwagen. Das wurde so vermischt, also Dialekt mit französischen Begriffen. Ja, aber ich will also natürlich auf die Frage antworten.
Ja.
Also man war natürlich froh, dass das napoleonische Machtsystem dann sich nach dem Russlandfeldzug dann aufgelöst hat und die Franzosen wieder gegangen sind. Aber der Erbfeind, der Gedanke, war nicht aus den Köpfen der Menschen verschwunden. Und das 19. Jahrhundert ist die Zeit der erwachenden Nationalgedanken. Und da kam man auf der deutschen Seite gar nicht drauf, den Rhein als Grenze zu definieren. Es war der deutsche Strom, so war der Begriff. Und Deutschland war damals noch keine Nation, wie wir sie kennen heute, sondern es bestand aus vielen kleinen Staaten, aber es wollte eine Nation werden. Nur war die Frage, wie definieren wir uns? Wie läuft das? Wie machen wir das? Und das ist dann auch die Zeit, in der viele nationale Lieder entstehen, in denen die Sehnsucht nach dieser nationalen Einheit einfach thematisiert und auch verarbeitet wird. Und da ist natürlich ganz wichtig von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben das Lied der Deutschen, also unsere heutige Nationalhymne, die dritte Strophe. Also es ist 1841 entstanden auf der Insel Helgoland, die war damals englisch. Also auch dort wirklich dieses Gefühl, eine Nation einfach zu erschaffen. Und 1840 entsteht dieses Lied von der Wacht am Rhein. Und das wird später fast so was wie eine inoffizielle Nationalhymne.
Ich würde gerne mal auf einen Begriff zurückkommen, den Sie eben mal haben fallen lassen, nämlich den Begriff der Hassliebe. Ist es so, dass nicht nur über den Rhein gestritten wurde, sondern dass der Rhein auch tatsächlich Menschen zusammengebracht hat? Also wurden auch Brücken tatsächlich gebaut, um die Menschen zu verbinden und nicht nur um zu demonstrieren, hier, ich könnte dir darüber kommen, wenn ich möchte?
Ja, natürlich. Es gab dann vor allem auch in späterer Zeit immer diesen Integrationsbegriff auch. Also auf jeden Fall, der Rhein verbindet ja schon durch seinen Verlauf verschiedene Länder und auch die Menschen, die da wohnen. Die Schweiz, Frankreich, Deutschland, Niederlande. Und der Schriftsteller Karl Zuckmayer, der beschreibt den Rhein als große Völkermühle, als Kälte Europas. Und das finde ich sehr zutreffend und auch sehr charmant. Und seit der Antike war der Rhein ja als Wasserstraße durch Mitteleuropa ein ganz, ganz wichtiger Handelsweg, auf dem Güter verschifft und umgeschlagen wurden. Und der Rhein verbindet einfach wichtige Handelsstädte, Metropolen des Mittelalters, muss man sagen. Also angefangen von Basel und Straßburg. Köln war ja eine der größten und mächtigsten Städte des Mittelalters überhaupt. Mhm. Ja, und dann bis hin zu Amsterdam, Rotterdam. Und wo Handel betrieben wird, da entstehen auch Kontakte und menschliche Beziehungen. Es entsteht natürlich auch Verständnis füreinander.
Warum wollten sich eigentlich so viele Menschen in der Nähe des Rheins ansiedeln? Also warum sind entlang des Rheins so viele Burgen, Schlösser, andere Sehenswürdigkeiten entstanden, also Prachtorte?
Also was wir heute so als Sehenswürdigkeit und als prächtig empfinden, das hat ja alles seinen Sinn und einen ganz konkreten Zweck. Und die Burgen beispielsweise, die waren ja zum größten Teil Zollstationen, wo der Warenverkehr auf dem Rhein überwacht wurde und wo dann wirklich Zölle kassiert wurden. Und Kaufleute, die auf dem Rhein unterwegs waren, die mussten im Mittelalter, ich habe es extra wirklich vor kurzem nochmal nachgelesen, weil es mir so wichtig erschien und so unglaublich, die mussten 62 Mal Wegezoll zahlen da. Mhm. Das ist geradezu unfassbar. Und zum Beispiel die Burg Pfalzgrafenstein mitten im Rhein, diese wunderschöne Burg bei Kaub, die wurde vom Ludwig dem Bayern im 14. Jahrhundert errichtet, einfach um dort Zölle zu kassieren. Da kam man nicht vorbei mit dem Schiff, da musste man dann anhalten und dann konnten die ihre Zölle dann abkassieren. Oder auch der berühmte Mäuseturm in Bingen war auch eine Zollstation. Und dann im 19. Jahrhundert wurden viele Burgen und Schlösser wieder aufgebaut, manche auch ganz bewusst als Ruinen stehen gelassen und die wurden dann zu Sehenswürdigkeiten, die man sehen wollte. Aber auch die großen Städte am Rhein oder auch die kleinen Dörfer im Rheingau und im Mittelrhein, wo es halt Weinbau gab und gibt. Der Rhein war immer Schauplatz von historischen Ereignissen. Also hat zum Beispiel Johannes Gutenberg nicht nur in Mainz gelebt, sondern auch ein paar Jahre in Eltville verbracht, im Rheingau, in der kurfürstlichen Burg. Das kann man sich heute noch anschauen. Also da kommt vieles zusammen. Der Handel, die Metropolen, große Städten entstehen und es spielt sich wirklich Geschichte ab. Und natürlich auch die Klöster und die Kirchen, natürlich die großen Dome, die es am Rhein gibt, waren nicht nur Orte des Gebets, sondern auch sie wurden zu Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel Kloster Eberbach im Rheingau, da wurde der Name der Rose gedreht, dieser berühmte Film. Da ist es also sehr weit auch heute wieder bekannt geworden. Aber es war natürlich auch früher schon eine Sehenswürdigkeit. Oder der Speyerer Dom mit den Kaisergräbern. Also natürlich der Kölner Dom mit dem Dreikönigsschrein. Also das hat sich schon sehr früh zum Wallfahrtsort entwickelt. Also es war einfach unwahrscheinlich viel los am Rhein. Und das wollte man sehen.
Frau Wodarts-Eichner, Sie befassen sich ja nicht nur mit der Geschichte des Rheins, sondern Sie befassen sich ja auch mit diesen zahlreichen Sagen, die am Rhein spielen. Die können wir natürlich hier jetzt nicht alle erzählen, aber welches ist Ihre liebste oder welches ist die bekannteste Ihrer Ansicht nach?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich wette, die bekannteste, die ich jetzt gleich nennen werde, also die Leute wissen gar nicht, dass das gar keine Sage ist, nämlich die Geschichte, ich sage bewusst Geschichte von der Lorelei.
Ja.
Die wird immer als eigentlich berühmteste deutsche Sagengestalt sogar genannt, aber das ist sie nicht. Sie ist nämlich eine Idee eines Dichters und zwar von Clemens Brentano. Der gilt gemeinsam mit seinem Freund Achim von Armin als Begründer der Rheinromantik und der hat sie praktisch erfunden und ihr ein Gedicht gewidmet. Und Heinrich Heine hat dann das Thema aufgegriffen und das später ja noch viel berühmter gewordene Gedicht, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, geschrieben. Und das wurde dann vertont von Friedrich Silcher und das wurde ein absoluter Hit. Und jeder kannte dann die Lorelei, also diese Nixe oder Sirene, die da oben auf dem Felsen sitzt und sich ihre wunderschönen Haare kämmt und singt. Und die Schiffer, die gucken hoch und schauen nicht auf die Stromschnellen und gehen dann unter, werden in den Tod gerissen. Aber es ist keine Sage. Es wurde unwahrscheinlich berühmt und bekannt und die Leute sind dann hingepilgert, wollten sehen, wo das war, aber ist gar keine. Ja, und wenn ich denke, das Nibelungenlied, das wird ja auch in großen Teilen mit dem Rhein verbunden oder es spielt ja in großen Teilen am Rhein. Im Prinzip ist das auch keine Sage, sondern ein Epos, in dem halt Elemente aus der nordischen Sagenwelt verwoben werden. Also deswegen ist auch der Grimme Hagen, wie der das Gold der Nibelungen im Rhein versenkt, eigentlich auch keine Sage und kann jetzt keine Lieblingssage sein. Aber es gibt ganz, ganz nette Zeitgenossen, also die wirklich Sagenfiguren sind. Und das sind die Heinzelmännchen von Köln. Und die mag ich wirklich gerne.
Ja.
Die sind nett und die hätte ich auch gerne mal bei mir zu Hause.
Ja, die hätten wir alle, glaube ich, ganz gerne.
Die hätten wir alle gerne.
Können wir gut brauchen. Über den Rhein gibt es zahllose Sagen und Geschichten und es gibt auch wahnsinnig viele. Der Rhein taucht einfach sehr oft in der Geschichte auch selbst auf, als Zankapfel, aber auch als Achse der Integration. Dr. Eva Wodarts-Eichner ist Journalistin und Historikerin, hat uns ganz viel erzählt über den Rhein. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Der Rhein spielt nicht nur in der Geschichte eine wichtige Rolle, sondern natürlich auch in der Literatur. Und darüber spreche ich jetzt mit der Literaturkritikerin und Autorin Elke Heidenreich. Frau Heidenreich, Sie leben ja ganz nah am Rhein. Sie haben viele Texte gelesen über den Rhein. Sie haben den Rhein komplett bereist von den Quellen bis zur Mündung. Und Sie haben auch ein Buch über den Rhein geschrieben, Alles fließt. Warum ist der Rhein in der Literatur immer so schön beschrieben? Und wo ist er am schönsten beschrieben?
Das sagt ja schon dieses Lied. Warum ist es am Rhein so schön?
Ja, stimmt aber, das denn? Ist es denn am Rhein so schön?
Ja, es ist schön, aber nicht überall. Also ich habe in mich deshalb für ihn interessiert, weil ich Flüsse sowieso interessant finde. Und weil ich eben, wie Sie sagen, sehr nah am Rhein wohne. Ich muss ungefähr 500 Schritte gehen. Ich habe es mal gezählt. Dann bin ich direkt am Rhein, am Ufer und gehe da oft entlang. Und ein Fluss ist ja immer was Lebendiges. Also alles fließt in unserem Leben und alles fließt in diesem Fluss. Und ich weiß, wo er herkommt, ich weiß, wo er mündet und ich wollte das alles mal sehen. Also bin ich ihn abgewandert, abgefahren, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Schiff, mit dem Auto, bis ich ihn ganz kannte von seinen ganzen 1200 Kilometern. Hat mir Spaß gemacht.
Fangen wir doch mal damit an, wer hat denn aus Ihrer Sicht den Rhein am schönsten beschrieben in der Literatur?
Das ist schwer zu sagen. Also es gibt ein riesengroßes Märchen- und Sagenwerk über den Rhein und seine ganzen Burgen. Mörike, Gleim, Goethe haben Gedichte geschrieben, Madame de Staël, Heine, die Lorelei. Aber letztlich ist mein Lieblingstext, der mit dem Rhein zu tun hat, das Nibelungenlied. Siegfried kam ja aus Xanten und reiste nach Worms, um Kriemhild zu heiraten. Und dann nahm das ganze Unglück seinen Lauf bis hin zum Rheingold, was Hagen irgendwo bei Speyer in den Rhein geworfen hat. Und diese uralte Sage, die finde ich nach wie vor ganz faszinierend, hat ja Wagner auch in 16 Stunden Musik vertont.
Würden Sie sagen, dass das auch das bedeutendste Werk ist, was über den Rhein entstanden ist?
Das kann ich nicht sagen. Es ist mir das Liebste. Ob es das bedeutendste ist, als bedeutend gilt ja immer Goethe, aber Goethe ist nicht so mein Fall.
Was macht den Rhein so interessant? Warum wenden sich so viele Dichter und Schriftsteller dem Rhein zu?
Flüsse sind immer interessant. Der Rhein ist 1200 Kilometer lang. Er fließt durch 6 Länder. Er fließt durch die Alpen, wo er entspringt. Und er hat ein riesen Mündungsdelta bei Rotterdam und Amsterdam, wo er in der Nordsee einfach verschwindet. Und er trägt Wasser mit sich und Wasser trägt Geschichten mit sich. Verschiedene Kulturen, allein schon durch die 6 Länder. Also da ist eine Menge Kultur und Geschichte. Und er ist ja so verschieden. Einmal am Bodensee und die hohen schneebedeckten Berge. Dann kommt der romantische Rhein mit hunderten von Schlössern und mit Weinbergen. Dann kommt der Niederrhein, wo es flach ist. Und dann in Holland versickert er irgendwo im Delta. Und das finde ich alles sehr spannend.
Der Rhein wird ja oft beschrieben als schön, groß, stark. Der Vater Rhein. Oder würden Sie sagen, dass der Rhein in manchen Werken auch als hässlich, bedrohlich, gefährlich beschrieben wird? Kommt das auch vor?
Es kommt auch vor, und zwar nicht in Werken, würde ich jetzt sagen. Die Literaten haben ihn durchweg positiv beschrieben und bereist. Und vor allem die Maler, William Turner, haben ihn gemalt mit seinen Burgen und Bergen. Aber die Journalisten haben entdeckt, was der Rhein für eine verseuchte Brühe ist. Und wir müssen nur an das Unglück denken bei Schweizer Halle von Sandoz, wie der Rhein bis Holland eine rote, verseuchte Dreck-Chemiebrühe war, weil das ganze Löschwasser damals bei dem Unglück in den Rhein geflossen ist und hunderttausende Vögel, von Fischen ganz zu schweigen, gestorben sind. Also es ist auch lange Zeit eine Kloake gewesen, weil man dachte, in Flüsse kann man einfach alles reinlenken als Abwasser. Da hat ein Umdenken begonnen, wie wir wissen, und der Rhein soll heute wieder relativ sauber sein. Sogar Lachse wurden gesehen.
Wir sprechen ja in diesem Podcast über die Eisflut von 1784 und ich muss gestehen, ich bin Kölnerin, ich hatte von dieser Eisflut vorher noch nie was gehört. Wie ist das bei Ihnen?
Ich hatte davon auch noch nichts gehört, trotz meiner Recherchen. Nun wollte ich das Buch auch nicht zu historisch schwer machen, sondern ich wollte den heutigen Rhein beschreiben. Und da habe ich schon auch ein bisschen natürlich in die Vergangenheit geguckt. Aber die Eisflut war mir nicht aufgefallen und dann fiel mir ein, es gibt, aber da hatte ich mein Buch schon geschrieben, es gibt einen historischen Kriminalroman von Marco Hasenkopf, der ist Historiker. Und der hat genau über diese Eisflut einen Krimi geschrieben. Das Eis soll 4 Meter dick gewesen sein und viele Menschen umgebracht haben, weil dann das Tauwasser das Eis vor sich hergeschoben hat und gewaltige Blöcke alles zermalmt haben. Aber das spielt in meinem Buch keine Rolle.
Sie haben ja den Rhein komplett bereist, haben Sie ja eben erzählt, zu Fuß, mit dem Fahrrad. Sie sind auch mit dem Schiff schon ganz weite Strecken gefahren. Wo ist der Rhein am schönsten?
Für mich ist er schön in Bonn, weil ich in Bonn Abitur gemacht habe und wir immer auf der Alten Liebe, die heißt ja wirklich so, abends standen und heimlich Händchen gehalten und geküsst haben. Das sind schöne Erinnerungen. Aber landschaftlich am schönsten fand ich ihn, als er das Ruhrgebiet durchquert hatte, als die ganzen Häfen und Industriebauten und Kraftwerke vorbei waren und plötzlich kam der Niederrhein. Der romantische Rhein ist eng, da muss man aufpassen. Der ist eng und Sie wissen ja, die vielen Kurven bei der Lorelei, wo ja auch Schiffer ertrinken, weil sich eine blonde Dame kämmt da oben. Das ist alles nicht mein Ding. Ich bin kein Freund von Burgen und Ruinen. Aber dann öffnet sich der Rhein hinter Duisburg und wird ganz weit, so wie ein Fluss sein sollte, sodass die Menschen an sein Ufer können. Nichts ist mehr eingefasst. Die Tiere kommen da trinken. Ich habe wilde Pferde gesehen. Da gibt es noch Pferde, Wildpferde, Beesche. Die kommen zum Trinken. Die Kühe kommen zum Trinken. Mütter sitzen mit ihren Kindern am Wasser. Für mich ist er da bei Xanten, Emmerich, der Niederrhein ist für mich ganz wunderschön.
Jetzt haben wir über die schönen Seiten vom Rhein gesprochen. Wo ist er dann überhaupt nicht schön?
Naja, nicht schön ist er da, wo er um Basel rum mit Industrie zugeklatscht ist und auch im Ruhrgebiet, wo ein Kraftwerk am anderen steht. Aber das ist so. Flüsse werden halt auch benutzt. Also ihr Abwasser kühlt oder man hat eben früher auch giftige Brühen reingeleitet, heute Gott sei Dank nicht mehr so. Und der romantische Rhein, der hat was, wenn man mit dem Schiff durchfährt und guckt hoch und überall stehen diese hohlen Zähne. Das hat was, aber es interessiert mich nicht wirklich. Es ist mir zu eng, ich kann da nicht atmen. Während wenn der Niederrhein aufgeht, da geht einem das Herz auf. Also ab da liebe ich ihn sehr. Und ich habe ihn auch ganz gerne in Köln, weil ich ihn da jeden Tag sehe. Und wissen Sie was? Jemand hat ausgerechnet, ich frage mich immer, wie die das rechnen. Wenn er in Köln, da wo ich immer spazieren gehe, fließt, ist er schon, das Wasser, was ich dann sehe, ist anderthalb Wochen unterwegs. Ist irgendwie witzig, oder? Wenn man sich das vorstellt.
Ja, da habe ich mir noch nie drüber
Gedanken
gemacht.
Ich auch nie vorher, ja. Anderthalb Wochen.
Sie leben ja schon wirklich Jahrzehnte jetzt, glaube ich, am Rhein.
Ja,
ne?
Seit 85.
Wie hat er sich verändert in der Zeit?
Eigentlich nicht, die Hochwasser werden häufiger. Ich habe 93 das riesige Hochwasser erlebt, wo sogar die Rheinuferstraße komplett überschwemmt war. Und auch jetzt merke ich, dass ich immer öfter nicht runter kann an den Rhein, sondern oben gehen muss, weil die Hochwasser kommen. Das wird mehr, das merkt man. Die Campingplätze sind öfter überschwemmt. Aber der Rhein selber fließt dahin und dem sind wir völlig egal.
Ecke Heidenreich ist Autorin und Literaturkritikerin. Sie hat sich sehr, sehr viel befasst mit dem Rhein. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke für Ihr Interesse.
Gerne. Kommen wir zurück zum Thema Hochwasser. Es sind ja nicht nur Flüsse, von denen die Gefahr eines Hochwassers ausgeht, sondern auch Küstenregionen sind sehr gefährdet. Welche Schutzmaßnahmen gibt es denn da?
Also an vielen Stellen werden die Deiche erhöht in deutschen Häfen, zum Beispiel in Hamburg bis in die Stadt hinein. Und wenn der Meeresspiegel weiter so ansteigt wie bisher, dann wird das alle paar Jahre eine notwendige Maßnahme werden. Im Übrigen auch in den küstennahegelegenen Städten. Aber es werden natürlich auch Überflutungsflächen vorgehalten, Flussbegradigungen sollen rückgängig gemacht werden, Flächen sollen entsiegelt werden. Das alles dürfte aber schwierig werden, weil eben der Wohnraumbedarf steigt und damit auch die Versiegelung. Und das alles und noch viel mehr ist notwendig, weil wir es nicht so machen können wie auf den Halligen. Dort sieht man nämlich das Wasser kommen, bringt die Tiere in erhöht gebauten Stellen in Sicherheit und wartet im obersten Stockwerk des Hofes das Hochwasser ab. Die Bewohner der Halligen lassen ihre Insel mit Absicht überfluten. Hochwasserschutz, wie ihn die Natur vorschreibt, könnte man jedenfalls sagen.
Der Hochwasserschutz wird ja wegen des Klimawandels auch immer wichtiger. Und darüber will ich jetzt reden mit Dr. Ulrich Cimolino. Er hat für die Feuerwehr in Düsseldorf gearbeitet und ist Experte für die Bekämpfung von Hochwasserereignissen. Hallo, Herr Cimolino.
Hallo, Frau Urbach.
Was würde denn heute passieren, Herr Cimolino, wenn solche Wassermengen wie die von 1784 durch den Rhein fließen würden?
Dann würden wir in Deutschland erleben, was eine wirklich echte Jahrtausendkatastrophe bedeutet in der heutigen Zeit. Das ist allerdings sehr unwahrscheinlich, weil die Bedingungen von damals waren sehr außergewöhnlich. Das Hochwasser wurde ja deshalb so schlimm und so groß, weil wir einen Eisstau hatten. Es gab ja über den Winter in dem Jahr über mehrere Wochen zugefrorene Wasserläufe inklusive der großen Flüsse. Und als das dann aufgebrochen ist im Februar, gab es einen Eisstau. Das hat dann zum Hochwasser geführt in Verbindung mit Schneeschmelze. Das ist heute durch etwas wärmere Grundtemperaturen, Klimawandel, Westgrößen, sage ich mal, nahezu ausgeschlossen. Aber wenn sowas wieder käme, wären die Folgen viel verheerender.
Wie könnten wir uns denn, wenn es nochmal dazu käme, dass es solche Eismengen geben würde im Rhein, wie könnten wir uns denn wappnen dagegen, dass nochmal so ein Hochwasser kommt? Könnten wir das?
Also das ist ganz schwierig. Dem Eis in der Fläche über diese Länge von diesen Flüssen gegenzuwirken, ist mechanisch oder technisch eigentlich unmöglich. Die Flüsse sind heute allerdings wärmer als früher. Wir haben ja durch viele Kühlwasserentnahmen und wieder Einleitungen ein grundsätzlich wärmeres Wassertemperaturgefüge als in den letzten Jahrhunderten. Das ist schon mal ein Vorteil. Also wir haben nicht so leicht mehr die Eisbildung, weil das Wasser einfach wärmer ist. Würde es zu einer Vereisung kommen, würde die wahrscheinlich nicht so dick ausfallen wie in den Jahrhunderten bevor. Wenn es aber dann trotzdem dick würde, könnten wir dagegen nichts unternehmen, weil auf die Fläche, wie gesagt, geht es nicht. Wenn das Eis dünner wird und es bricht, dann müsste man tatsächlich, und das hat man im letzten Jahrhundert auch schon mal machen müssen, bei kürzeren Kältewellen, müsste man dann diese Flüsse mit Sprengungen und mit Eisbrechern offen halten. Jetzt kann man die nächste Frage stellen, wie viele Eisbrecher gibt es auf dem Rhein noch?
Wie viele gibt es denn?
Aktuell keinen.
Keinen.
Wenn ich ehrlich bin, vielleicht haben die Holländer eine mit den Wasserstraßen, weil das ist ja ebener und flacher. Aber in Deutschland wüsste ich jetzt auf dem Rhein keinen Eisbrecher. Ansonsten müsste halt die Bundeswehr ran. Und wir hatten das ja schon ein paar Mal in den letzten Jahrhunderten gesagt, dass es dann kleinere Eisstauanlagen oder Vorfälle an Brücken und sowas gibt meistens. Da muss halt die Bundeswehr hin und muss diese Eisbarrieren sprengen.
Dann kommen wir doch mal zurück zum Wasser, weil das kann ja durchaus immer wieder problematisch werden und durch den Klimawandel ja möglicherweise auch häufiger als in der letzten Zeit. Ein Problem an diesen Hochwassern ist ja, dass die Städte so überflutet werden, was ja daran liegt, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten die Flüsse einfach versucht haben, so da lang fließen zu lassen, wo es für uns passend war. Ne? Ist denn der Rhein oder sind auch andere Flüsse an den entscheidenden Stellen inzwischen wieder renaturiert worden oder wird das in absehbarer Zeit gemacht?
Also zunächst mal muss man sagen, immer diese Diskussion um die Begradigung der Flüsse und um Renaturierung dieser Begradigungen ist ein sehr zweischneidiges Schwert, wo man heute meistens nur von einer Seite guckt. Also man schimpft immer gerne auf die Begradigung, vergisst aber, dass es für die Begradigung zwei Gründe gab. Der eine Grund, und das war der Hauptgrund eigentlich, ist die Verhinderung von Hochwässern. Also man hat diese Flussbegradigungen und Erhöhungen der Dämme ja damals gemacht, meistens 17., 18., 19. Jahrhundert, um diese großen, schlimmen Hochwässer in die Fläche zu vermeiden. Das war ja eigentlich der ausschlaggebende Grund dafür. Und parallel dazu hat man dann versucht, die Flüsse schiffbar zu machen. Das gilt für den Rhein. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hat man das bis zum Oberlauf durchgezogen, um dann den Rhein schiffbar zu machen. Und dabei hat man dann in gewisser Weise einiges übertrieben. Also das führt jetzt dazu, dass halt das Wasser schneller abfließen kann und wir weniger, man nennt es Retentionsflächen, also Flächen hat, wo das Wasser sich quasi setzen kann oder halt nicht dem Wasserlauf zugeführt wird und dann das dazu führt, dass die Wassermenge halt sehr stark zunimmt und dann auch in der Höhe sehr stark steigt, weil man eigentlich keine Flächen mehr hat zum Ausbreiten. Und man versucht es jetzt wieder zu schaffen, aber so ganz einfach ist das nicht. Wenn man sich mal die Flächen vor Augen führt und mal die Landkarten vergleicht, jeweils vor diesen Begradigungsmaßnahmen und danach, das kann man nicht wieder voll herstellen. Man wird versuchen, und das läuft ja seit einigen Jahrzehnten schon, einen Teil der Flächen wieder zur Verfügung zu stellen, indem man halt Poldergebiete schafft, Überflutungsflächen, Rhein-Altarme zum Beispiel oder halt andere Flüsse genauso wieder für diesen Zweck nutzbar macht. Hat aber dazwischen halt jetzt einige Jahrhunderte Bau- und Kulturgeschichte hinter sich. Da gibt es Landwirtschaft, da gibt es Straßen, da gibt es Gebäude, da gibt es zum Teil ganze Dörfer und Städte, die in diesen alten Überflutungsflächen drin liegen und da muss man sich immer danach richten. Das ist nicht so einfach. Man versucht es und es gibt seit vielen Jahrzehnten eben dazu Maßnahmen, die immer wieder forciert und vorangetrieben werden, aber das ist langwierig, teuer und erfordert viel Überzeugungskraft bei den jeweiligen Bewohnern.
Wenn wir mal auf die Bewohner gucken, da ist ja auch was ganz anderes noch interessant, nämlich dass Hochwasserkatastrophen auf irgendeine Art und Weise relativ schnell wieder vergessen werden. Im Ahrtal zum Beispiel, da war das Hochwasser von 2021 ja bei weitem nicht das erste schlimme Hochwasser, was es da gegeben hat. Es hat 1910 zum Beispiel auch ein Hochwasser gegeben. Die Menschen, die ich in Köln zu diesem Jahrtausendhochwasser, über das wir dies heute sprechen, befragt habe, die hatten da teilweise noch nie was von gehört. Wie kommt das, dass Menschen diese Hochwasserkatastrophen doch irgendwie wieder vergessen?
Also der Herr Brömme hat dazu einen passenden Begriff 2021 geprägt. Der Herr Brömme ist der ehemalige Präsident vom THW und davor war er Chef der Berliner Feuerwehr. Das heißt, er kennt sich wirklich gut in der Szene aus und hat viele große Lagen erlebt. Der hat das Katastrophendemenz genannt. Und die Katastrophendemenz trifft halt nicht nur die Bewohner, die solche Lagen für sich selber gern vergessen, sondern das betrifft auch die handelnden Personen in der Verwaltung und der Politik. Es ist halt unbequem, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, weil die Themen sind langwierig. Man kann damit keinen Blumentopf gewinnen in einer längeren Diskussion, weil es kostet Geld. Ich muss Einschränkungen diskutieren. Also du darfst da keine Straße bauen, du darfst da kein Haus bauen, du darfst da Landwirtschaft nicht betreiben und so weiter. Es sind immer Verbotsdinge dabei, die in der Folge von diesen Diskussionen um wir brauchen einen Damm oder wir müssen den Damm zurückverlegen, wir brauchen mehr Freiflächen und so weiter. Das betrifft immer die Freiheit von Menschen. Und das ist unbequem. Und diese unbequeme Diskussion, die vermeidet man halt, indem man gar nicht darüber diskutiert. Und damit geht es wieder in Vergessenheit. Ich rate immer dazu, einfach jedem Menschen, in jedem Vortrag und in jedem Interview dazu, gehen Sie hin und gucken Sie an Städten, an Flüssen, immer wo die Hochwassermarken sind bei den Städten. Und Sie werden feststellen, dass die meisten höheren Hochwasser, also die Rekorde in der Regel nicht im letzten Jahrhundert waren, sondern meistens ein paar Jahrhunderte vorher. Und das war vor allen Begradigungsmaßnahmen und vor allen Verlusten der Retentionsflächen. Also es gab damals in Teilen viel größere Regenmengen. Würden wir jetzt durch den Klimawandel, was ja alle prophezeien, stärkere Niederschläge kriegen, durch diese stärkeren Aufhitzungen der Meere, vor allem des Mittelmeers bei uns oder des Atlantiks, und in der Folge wieder stärkere Regenmengen, wie wir das im Mittelalter schon mal hatten, oder beginnende Neuzeit, dann würden wir Regenmengen erreichen, die wir in den letzten 100, 200 Jahren niemals hier in Deutschland gesehen haben. oder höchstens punktuell. Und das wiederum hätte Hochwasser zur Folge, weil wir ja heute ganz andere flussbauliche Situationen haben, die weit höher wären als die der letzten 100 Jahre. Und deswegen rate ich immer nur dazu, gucken Sie in den Städten, nehmen wir als Beispiel Passau, das letzte große Hochwasser in Passau, Niederbayern, war 2013. Katastrophe, Jahrtausend Hochwasser und so weiter. Das höchste Hochwasser, was in Passau verzeichnet worden ist, also was bekannt ist, 1501 und deutlich höher. Also es fehlt der historische Bezug, es fehlt die Akzeptanz, das Problem ernsthaft anzugehen und es fehlt die Bereitschaft, über wirklich wirksame Gegenmaßnahmen nachzudenken, aber auch die Bereitschaft zu sagen, okay, ab einem gewissen Punkt kann ich einfach nichts mehr machen, weil ich kann ja nicht einfach die Mauern auf 10 Meter, auf 20 Meter, auf 30 Meter oder auf 100 Meter erhöhen. Wo sollte das enden?
Das heißt, man muss das einkalkulieren, wenn man in der Nähe eines Flusses wohnt, dass man einfach mit Hochwassern zu tun haben wird.
Genau, man muss sich überlegen, die Ahr war ein sehr gutes Beispiel von Ihnen vorhin, die Ahr war 2021 ein ganz schlimmes Ereignis, aber eben 1910 auch schon mal und 1804 auch schon mal, also ungefähr alle 100 Jahre im Schnitt der letzten Jahrhunderte, kann man sagen, gab es ein schlimmes Hochwasser an der Ahr und dazwischen kleinere. Obwohl man die Hochwasser der 200 Jahre davor schon kannte, hat man trotzdem in den letzten 100, 150 Jahren im Zuge der verkehrstechnischen Erschließung halt Brücken gebaut. Es gibt ja da berühmte Fotos von mehreren Brücken hintereinander, die alle in verschiedenen Winkeln in den Fluss gestellt worden sind und die immer dazu führen, dass am ganz kurzen, sagen wir mehrere hundert Meter Länge nur, verschiedene Einschränkungen des Flusslaufes erfolgt sind an der Ahr. Und auch das hatte Folgen für 2021. Sowas würde man heute im Neubau natürlich nicht mehr machen. Aber das hätte man halt vielleicht verändern müssen in den letzten 150 Jahren. Weil es war ja jedem klar, irgendwann wird es wieder viel regnen. Und wir haben eine ähnliche Situation in vielen anderen hügeligen Landschaften Deutschlands ja auch. Weil die Situation an der Ahr oder andere Beispiele sind Simbach am Inn 2016 oder Herstein 2018 in Deutschland, die auch keiner mehr kennt, obwohl es halt erst ein paar Jahre her ist. Das sind immer Hügellandschaften. Da fällt sehr viel Niederschlag in ganz kurzer Zeit, eine typische Starkregensituation. Wir haben ein sehr dynamisches Ereignis, was sehr schnell abfließt. Was wir jetzt erleben, am Rhein oder an der Ost- und an der Nordsee, ist etwas anderes. Das ist ein klassisches Hochwasser. Also es baut sich langsam auf. Wir haben lang andauernde Niederschläge. Wir haben Schneeschmelze dazu gehabt im Anfang Dezember. Das sind Ereignisse, auf die kann ich mich länger einstellen. Und das habe ich typischerweise in Flächenbereichen. Aber diese dynamischen Lagen wie in der Ahr habe ich halt durch Starkregensituationen meistens im Hügelland. Und da habe ich nur wenige Stunden Vorbereitung. Und ich muss mir das halt im Vorfeld überlegen, was ich da mache und was ich zulasse. Wo baue ich hin? Wo mache ich Straßen? Und wenn ich da irgendwas hinbaue und ich bin in einem Flussnähe, dann muss ich mir überlegen, wie stabil baue ich das, damit nicht ein Hochwasser dazu führt, dass ich anschließend über 50 Kilometer keine Straßen mehr habe.
Sie sagen jetzt, da muss ich mir überlegen. Muss das jeder für sich entscheiden oder muss da die Politik eingreifen? Und sagen, wir können in der Nähe von Flüssen, darf einfach so nah nicht mehr gebaut werden, muss höher gebaut werden. Wer muss das entscheiden?
Alle. Also das sind wieder alle betroffen. Ich bin ein großer Fan davon, dass auch die Eigenverantwortung zählt. Und man kann nicht verhindern, dass man Flüsse baut. Also einmal hat man so, ja, ist auch ein gutes Beispiel dafür. Das ist ein relativ enges Flusstal. Mosel ist ähnlich. Da habe ich halt nur wenige Flächen, die eben am Ufer sind. Ich will das ja auch nutzen. Da gibt es Landwirtschaft, da gibt es Tourismus, da gibt es Weinbau. Die müssen ja ihre Betriebsgebäude irgendwo hinstellen. Aber man muss halt einfach klar vermitteln, wenn ihr das da hinbaut, dann müsst ihr halt so bauen, dass ihr von einem Hochwasser, das bis zum ersten Stock oder von mir aus bis zum zweiten Stock geht, nicht hinterher komplett alles kaputt habt. Dann kommt ja kein Öltank in den Keller, sondern wenn eine Heizung reinkommt, dann eine Gasheizung ins Dach. Als Beispiel. Da kann man ja schon Wege finden, um eine Kompromisslösung zu finden, weil das Bauen komplett verbieten wird man nicht schaffen. Da gibt es Gründe dagegen. Eben Grundbesitz, Enteignung ist eine Frage. Dann ist es ja so, dass in der heutigen Situation mit den Versicherungen es oft so ist, sie bekommen nur Geld, wenn sie an der gleichen Stelle wieder aufbauen. Also das ist jetzt gerade auch an der Arbeit typisch der Fall gewesen, wo halt viele Leute in der gleichen Lage gezwungen werden, quasi ihr Haus wieder an der gleichen Stelle wieder aufzubauen, weil es einfach keine anderen Flächen gibt und weil sie nur dafür Geld kriegen. Und selbst Feuerwehrhäuser werden an der gleichen Stelle wieder aufgebaut, obwohl sie im Überflutungsgebiet liegen.
Dr. Ulrich Cimolino hat für die Feuerwehr in Düsseldorf gearbeitet. Er ist Experte für die Bekämpfung von Hochwasserereignissen und er sagt, wer am Wasser wohnt, muss sich darauf einstellen, dass es immer wieder Hochwasser geben wird. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Bitteschön.
Matthias, der Rhein hat natürlich gerade für uns in Köln eine ganz besondere Bedeutung. Im Guten natürlich, wenn er ruhig fließt und wenn wir dort sitzen können und ein Glas Wein trinken können am Rhein oder ein Bier, wenn man mit dem Bötchen auf dem Rhein rumfahren kann. Im Schlechten, wenn er über die Ufer tritt und dann schwere Schäden verursacht. Was ist für dich wichtiger, die gute oder die schlechte Seite?
Naja, also unbedingt natürlich die gute Seite. Früher bin ich auf dem Rhein gerudert, ich habe sogar in ihm geschwommen. Ich hatte aber immer Respekt vor diesem großen Strom. Er hat nämlich eine hohe Fließgeschwindigkeit. Bis zu 10 Kilometer legt er in der Stunde zurück. Und wenn du dagegen an willst, hast du schon verloren, bevor du angefangen hast. Also man muss sich anpassen. Und das gilt auch für das Hochwasser, das eben regelmäßig kommt. Es ist nicht zu verhindern. Wir müssen damit leben und unsere Gebäude so gut es geht schützen. Und vor allem sollten wir nicht den Fluss so manipulieren, dass er in einem anderen Flussbett fließt, und wir sollten ihn nicht immer tiefer ausgraben, damit wir mit noch größeren Schiffen auf dem Rhein oder anderen Flüssen fahren können. Ich denke da zum Beispiel an die Elbe. Die ist mittlerweile auf 100 Kilometern nach 9 Vertiefungen nicht mehr 3 Meter, sondern rund 16 Meter tief.
So, jetzt muss ich dich aber einmal am Schluss belehren. Man soll nicht im Rhein schwimmen.
War ja
soll man nicht machen.
War ja auch früher.
Das war eine Stunde History über das höchste Hochwasser am Rhein seit Menschengedenken vor 240 Jahren. Und hoffen wir, dass sowas nicht nochmal passiert, denn auch heute könnten wir wenig dagegen machen, wie wir gelernt haben in dieser Folge. Matthias, in der nächsten Folge, habe ich gehört, ziehst du dir ein Partyhütchen an.
Und lasse den Sektkorken knallen.
Richtig, denn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird 70 Jahre alt.
Juhu.
Thema der nächsten Folge. Eine Stunde History, dann wieder mit Markus Dichmann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.